wenn wir 25% unserer Zielgruppe aussperren, egal in welchem Segment, wenn ich der Meinung bin, dass ich 25% meiner Zielgruppe einfach streichen kann, und zwar diejenigen, die im Zweifelsfall im Gesundheitssegment vielleicht am dringendsten das nötig hätten, dann glaube ich, habe ich irgendwie Mathematik noch nicht ganz kapiert.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Wie kann die Revolution im Gesundheitswesen wirklich alle Menschen digital erreichen? Das ist die entscheidende Frage, wenn man bedenkt, dass immerhin 16% der Weltbevölkerung, das sind 1,3 Milliarden, mit Behinderungen leben. Die Realität ist jedoch ernüchternd. Trotz technologischer Fortschritte sind viele digitale Produkte für Menschen mit Handicap nicht nutzbar. Das ist nicht nur ein moralisches Versagen, sondern auch ein wirtschaftliches. Mein heutiger Gast, wir nennen ihn einfach Ben Müller, ist fest entschlossen, diese Lücke zu schließen. Als Gründer von Silberpuls hat er in den letzten 15 Jahren über 900 digitale Produkte entwickelt, stets mit dem Fokus auf eine zugängliche und inklusive Gesundheitsversorgung. Doch was müssen wir tun, um eine digitale Zweiklassengesellschaft zu verhindern? Und welche konkreten Beispiele zeigen, dass Barrierefreiheit wirklich funktionieren kann? Ganz herzlich willkommen, Ben Cyprian Sindram Müller.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein heute.
Wir gehen mal gleich rein mit einer Schätzung von dir. Ich habe ja gerade gesagt, viele digitale Angebote sind nicht barrierefrei. Kannst du da eine Prozentzahl dran schreiben?
Also ich glaube, wenn wir alle Produkte dieser Welt irgendwie nehmen, würde ich sagen 97%.
Wow, das ist ja wirklich ein Skandal. Echt? 97%?
Ich glaube, es wird überhaupt noch gar keinen Wert darauf gelegt. Vor allem, wenn wir mal weggehen vom Gesundheitswesen für eine Sekunde, also wirklich in die gesamte Welt reingucken und ihre Produkte, dann wird es wirklich dramatisch.
Okay, ja. Also du sagst 97% die gesamtdigitalen Angebote für alle Branchen. Gesundheitsbranche, kannst du das vielleicht da auch nochmal beziffern?
Also auch hier wieder ein Schätzwert, wie eben gerade schon formuliert, sicherlich ist das höher. Das heißt, also ich denke, dass wir hier wahrscheinlich irgendwie mit 60-70% liegen würden.
Gut, ich habe ja gesehen in der Vorbereitung auf diesen Podcast, wir sind beide ungefähr gleich alt, was die Unternehmerschaft angeht. Wir haben beide 15 Jahre Agentur, Business hinter uns als Berater. Deswegen die Frage an dich, was treibt dich morgens noch in deiner Agentur?
Ich glaube, das ist eine der schwersten und der besten Fragen gleichzeitig. Auf der einen Seite sicherlich nach 15 Jahren macht sich, glaube ich, jeder auch immer so seine Gedanken. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass man agil bleibt in seinem Leben und sich auch jedes Mal wieder neu ordnet und neu einordnet. Auf der anderen Seite kann ich sagen, mein Team ist ein wunderbares Team, also sehr internationales, sehr freudiges Team. Ich liebe es, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das Zweite, was mich immer wieder freut, ist natürlich Menschen zu helfen, unseren Gründern zu helfen, unseren Unternehmen und Agenturen, die angeschlossen sind, zu helfen, die Welt ein Stückchen besser zu machen, auch wenn das vielleicht überheblich klingt in der Situation, aber das ist der Antrieb.
Also ich glaube schon, dass ihr da natürlich mit euren barrierefreien digitalen Angeboten oder diesem Ansatz wirklich auch die Welt ein bisschen besser macht. Von deinen über 900 Projekten, die du ja auch so beziffert hast, also ich gehe mal davon aus, dass du die irgendwie wirklich gezählt hast. Ja. Welches liegt dir denn besonders am Herzen und warum? Vielleicht können wir da gleich auch mal ein schönes Beispiel einsteigen.
Also ich glaube, das Spannende ist, ganz offen und ehrlich an der Stelle zu sagen, wir alle, die gesamte Gesellschaft und inklusive Silberpuls und auch ich haben das Thema Barrierefreiheit in den letzten Jahren unterschätzt. Ich glaube, wir beschäftigen uns zu viel mit allem drumherum. Das heißt, es ist eine ganz schwierige Frage an der Stelle irgendwie zu sagen, was ist eigentlich das, wo wir am meisten stolz sind in diesem Segment? Ich denke, was mich am meisten beeindruckt hat, ist ein Projekt von der RTWHW Aachen, in dem es darum geht, quasi eine Art Alexa für schwerst chronisch kranke Personen und Personen in wirklich schwierigen Zeiten zu betreuen. Also wirklich tatsächlich für Patienten auf der Intensivstation, was sicherlich ein echt ein krasser Schritt ist, glaube ich. Vor allem, weil wir natürlich auch in der Branche, in der wir stecken, wissen, dass die Professionellen sehr viel Zeit damit verbringen, Dinge zu dokumentieren, Dinge aufzuschreiben und natürlich im besten Fall keine Fehler machen sollten. Und ich glaube, das war das Projekt, wo ich am stolzesten darauf war, dass wir mitgemacht haben und was natürlich auch den Impact auf den Menschen, glaube ich, am intensivsten getroffen hat.
Mhm. Woher weißt du das?
Na, weil ich glaube, es gibt viele Segmente, in denen wir uns sonst getummelt haben. Mobilität beispielsweise, natürlich auch im klassischen E-Commerce beispielsweise, wo ich denke, das sind natürlich wichtige Projekte, aber der positive Impact auf die Gesellschaft ist nicht so groß wie Leben zu retten, Menschen zu begleiten und die Arbeit derjenigen, die sich mit diesen teilweise todkranken Menschen beschäftigen, zu vereinfachen. Also ich glaube, mehr Impact kann man fast nicht mehr haben.
Und habt ihr auch positives Feedback bekommen oder wie war so die Reaktion von den Anwendern? Waren das die Intensivpflegekräfte oder waren das auch die Patienten, die auch interagieren und ihre Fragen stellen konnten mit Alexa?
Genau, wir haben in dem Fall, Clenomic heißt das Tool, wir haben in dem Fall mit Mona vor allem uns um die quasi Präsentation des Produktes gekümmert. Das heißt, dass dementsprechend alles, was vorne rausgeht, Marke, Positionierung des Produktes, öffentliche Darstellung und ähnliche Geschichten und sozusagen nur am Rand das eigentliche Tool mit betreut. Das heißt, wir haben da keine direkten Feedback zu bekommen, wie das bei den Nutzern ankommt. Aber ich glaube, man sieht es, wenn man Clenomic dementsprechend auch, die Gründer sind einfach auch tolle Leute, wenn man denen folgt und ein Gefühl dafür bekommt, was die für eine Traktion dieser Zeit entwickeln, glaube ich, ist das durchaus ein positives Signal und ich glaube, wird es sehr positiv wahrgenommen bei der Zielgruppe.
Ich würde ganz gern mit dir nochmal das Thema Barrierefreiheit und Digitalisierung besser definieren. Also mir fällt ja als erstes ein, ich bin vielleicht nicht sehender Mensch oder nicht hörender Mensch oder ich habe vielleicht auch eine motorische Einschränkung. Also ich kann vielleicht meine Hände nicht benutzen oder sie sind nicht vorhanden oder was auch immer. Ist das im klassischen Sinne das, was ihr Barriere nennt, also was man überwinden muss, oder geht es auch noch weiter? Also, dass man zum Beispiel sagt, eigentlich zählt auch ein nicht mehr so mobiler Mensch, der auf dem Dorf wohnt, dazu, weil er kann irgendwie nicht in die Stadt fahren. Ne?
Das ist, glaube ich, das, was wir meistens nicht auf dem Schirm haben. Also man sagt, in Deutschland sind ungefähr 10% der Leute schwerbehindert. Du hast vorhin 16% weltweit gesagt. Wenn wir uns über die Ü64-Jährigen unterhalten, dann sind es irgendwie fast 25% der Leute, das sind ein Viertel sozusagen dieser Gesellschaft. Das heißt, das sind Menschen, die wirklich einen Ausweis haben. Wir kennen aber alle, und wenn du vielleicht in dem Alter bist wie ich, Mitte 40, dann wirst du dementsprechend natürlich auch Eltern haben, bei denen das vielleicht auch schon auftritt. Das heißt, die haben keinen Schwerbehindertenausweis, aber die haben Schwierigkeiten, vor allem am digitalen Leben teilzuhaben. Und ich glaube, da, sag ich mal, das ist das eigentlich Offensichtlichste. Das sind Menschen, die mitten im Leben stehen noch, die Applikationen, Webseiten besuchen, die Dinge benutzen müssen, teilweise ja auch, weil es einfach überhaupt keine analogen Angebote mehr gibt in manchen Bereichen. Und die müssen teilhaben können an dieser Geschichte und die werden momentan einfach ausgeklammert. Und in vielen Fällen, wie gesagt, sind es dann 25% und dann geht man runter, vielleicht jetzt mal auf die Mitte 40-Jährigen. Meine Frau ist auch ein gutes Beispiel, hat jetzt im letzten halben Jahr, würde ich sagen, ihre Sehqualität ist deutlich beeinträchtigt worden, einfach wahrscheinlich aus genetischen Gründen. Und ich habe das immer wahrgenommen, indem sie ihr Telefon in normaler Entfernung gehalten hat früher, wie man das eben so vorm Rechner oder vorm Fernseher eben hält, und hat dann irgendwann gesehen, dass dieser Abstand, den sie benutzt hat, um das Telefon entspannt zu benutzen, immer größer geworden ist, und zwar relativ rapide. Also wirklich so in einem halben Jahr, dass ich dachte, naja, bald brauchst du einen neuen Arm, um das irgendwie aushalten zu können. Und da sieht man ja schon, dass natürlich auch die Benutzbarkeit auch bei Leuten, die eigentlich nicht als schwerbehindert gelten, sondern einfach bei der großen Masse einen deutlich größeren Schnittmenge bildet. Und um das zu beantworten, was du gesagt hast, nein, also für mich ist die Barriere ein Graukeil sozusagen, der wirklich anfängt bei kleinsten Schwierigkeiten, vielleicht auch bei Unterdigitalisierung, nenne ich es jetzt mal. Ich wohne hier in Brandenburg mittlerweile. Wenn man da teilweise reinguckt in die Gesellschaft, das sind natürlich Menschen, die vielleicht nicht immer, quasi immer wie wir in dieser digitalen Blase groß geworden und damit adaptiert haben sich. Das heißt, ich glaube, da fängt es an und geht dann über leichte Schwierigkeiten, wie das, was ich mit meiner Frau sagte, hin zu unseren Eltern, die vielleicht irgendwie die ein oder andere Problemchen haben, hin bis zu wirklich den schweren Fällen, die du vorhin eingangs gesagt hast.
Ich habe ja während Corona, da haben wir ja auch schon viel Beratung für MedTech-Startups und telemedizinische Anwendungen und so weiter oder auch Anamnese vor dem Krankenhausaufenthalt oder ähnliches über Tablets. Also es waren ja alles so die Themen. Und immer, wenn ich dann meine Kunden damals gefragt habe, also ist die Zielgruppe denn affin? Ja, weil so der typische Krankenhausgänger, das wird ja wirklich signifikant mehr, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Und da gab es immer so zwei Meinungen. Die einen haben gesagt, die Alten, in Anführungsstrichen, sind total drin, weil die skypen nur noch mit ihren Enkeln und für die ist ein Tablet irgendwie wie ein verlängerter Arm und wir haben überhaupt nicht diese Unkenntnis von Digitalisierung und dass auch dieses Embracen zum Beispiel ja von Robotern, ne, im Pflegebereich und so, dass das viel ausgeprägter ist in der Zielgruppe. Dem würdest du ja dann widersprechen.
Ich würde sagen, es ist ein heterogenes Bild, wie alles in der Gesellschaft. Wir haben auch mal mit einem Unternehmen in Afrika zusammengearbeitet, kann ich jetzt keine Details in dem Fall nennen, aber da wurde auch immer gesagt, die haben übersprungen die Generation der Computer und dementsprechend direkt zum Mobiltelefon gekommen. Und das ist, glaube ich, die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit, es gibt auch furchtbar viele Leute, die sich einfach nicht damit beschäftigt haben. Mein Vater war Lehrer, der hat irgendwie, bis er gestorben ist, gesagt, ich brauche keinen Computer. Und dementsprechend
auch konsequent.
Genau, dem komplett versagt. Meine Mutter ist heute noch nicht an der Online-Banking-Geschichte sozusagen mit dabei. Das wird dann irgendwann abgeschaltet und dann kommt man natürlich gar nicht mehr hinterher. Das heißt, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein dramatisches Problem.
Ihr werdet wahrscheinlich ja auch an Ausschreibungen teilnehmen. Ist denn das immer schon, also Barrierefreiheit, ein Teil des Anforderungskatalogs, den ihr auch leisten müsst? Oder kommt dir dieses Wort eigentlich fast gar nicht unter, wenn du Aufträge bekommst?
Also wenn wir über die öffentliche Hand sprechen, dann ist es natürlich ein Thema. Wenn wir über die Privatwirtschaft, über alle Branchen hinweg reden, dann ist es 0,0 ein Thema. Und das ist schon ein dramatischer Fall. Wir sagen auch immer in diesem Bereich, wenn man es gleich mit bedenkt, sind es vielleicht 5% mehr Kosten. Wenn wir es später machen, sind das sicherlich 100% mehr Kosten. Das heißt, eigentlich sind wir auch diejenigen, die den Beratungsansatz, du, ich, alle, die in dieser Branche arbeiten, wir sind die Spezialisten, die das mit reintragen müssen und die gucken müssen, dass es verankert wird.
Ich habe jetzt ja gerade einen Kunden, der hat auch einen UX Award gewonnen, tatsächlich für seine App für pflegende Angehörige. Wie wichtig siehst du denn auch die Usability? Also ich habe so ganz lange auch bei Arztsoftware und bei den ersten digitalen Anwendungen im Gesundheitsbereich habe ich so gedacht, naja, schön ist was anderes. Und das ist auch nicht state of the art.
Ich habe vor Jahren schon gesagt, dass wir sogenannte B2C-ung der B2B-Tools erleben werden. Das heißt quasi, dass wir eigentlich alle B2B und professionellen Tools, die dort draußen sind, das sieht man am deutlichsten sicherlich an dem, was mit Microsoft passiert ist, an dem, was bei Slack passiert ist, an all diesen ganzen großen Tools, die wirklich jeder heute benutzt, sieht man, dass eine Usability Einzug erhalten hat, die, sage ich mal, aus der B2C-Welt kommt, dass wir Usability quasi in diesen Markt reindrücken, die was mit Effizienz zu tun hat. Also wenn wir mal Usability nicht übersetzen im Sinne von sieht schön aus oder sieht gut aus oder ist fluffig oder sonst irgendwas, sondern Usability tatsächlich übersetzen als Effizienz einer Plattform zu benutzen, dann ist gerade im Gesundheitswesen, glaube ich, klar, dass wir da bei dem professionellen Segment, also bei den B2B-Usern sozusagen, bei den Ärzten, bei den ganzen Leuten, die sich damit beschäftigen, wirklich eine Effizienz für jeden einzelnen Schritt brauchen, weil je weniger Zeit sie verbringen in diesen Tools, desto mehr Zeit haben sie sich, um den Patienten zu kümmern oder sich eben dementsprechend um die wichtigen Fragen des Lebens zu kümmern.
Aber wie ist es denn bei den Patientenanwendungen? Also wenn ich zum Beispiel DIGAS denke, ich glaube, da wolltest du auch gerade den Schwenk machen. Ich sag ja immer, Gesundheit darf ja auch ein bisschen Spaß machen. Und ich habe vor kurzem auch eine tolle Technologie kennengelernt, wo es um so Greifübungen mit Augmented Reality für Halbseitengelähmte ging, ne? Die dann so mit ihrem Arm wieder anfangen so zu spüren und die neuronalen Stränge vielleicht wieder stimulieren können. Und das beste Kompliment, was die bekommen haben, war, der Patient übt zu viel. Ja, das fand ich so phänomenal. Siehst du das auch so? Also das UX auch die Adaption von so Therapie nochmal ganz stark verändern kann?
Ich glaube, es fängt schon bei der Akzeptanz ganz am Anfang an. Also wirklich in diesem Moment, in dem mir gesagt wird, du solltest eine Therapieform X anstreben. Wenn dann die Barriere, und damit meine ich jetzt nicht die Barrierefreiheit, sondern die Barriere im Sinne von ich kann mir das vorstellen, das fühlt sich gut an, das sieht nett aus. Das ist aber auch so, dass ich verstehe, was der jeweilige digitale Partner von mir möchte. Dann glaube ich, ist die Akzeptanz einfach höher und das sorgt natürlich für bessere Absorptionsraten und damit natürlich auch für eine bessere Durchdringung, für bessere Daten, für bessere Nutzbarkeit, all das. Also ich glaube, oder ich glaube nicht, ich bin mir 100%ig sicher, dass es gerade natürlich im B2C-Segment dann dementsprechend auch viel ausmacht. Klar.
Das ist dann natürlich auch der interessante Markt, ne? Das Thema Prävention und Enablen von Menschen durch zum Beispiel interessante Apps auf ihrem Handy, die Schlaf, Ernährung, Bewegung vielleicht auch so ein bisschen in den Alltag bringen im Lifestyle erstmal, weil ich glaube, wenn das ist ja eigentlich so unser Hebel gerade auch, um das Gesundheitssystem im Griff zu behalten. Du hast ja gesagt, in öffentlichen Aufträgen ist Barrierefreiheit eigentlich immer eine der Forderungen. Das sind ja eigentlich dann auch die Krankenhäuser und die, das heißt, dort wird das schon gedacht und wenn ja, wie sieht das aus?
Naja, wir haben ja das Damoklesschwert, wenn man es mal im Negativen formulieren möchte, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz im nächsten Jahr. Also spätestens dann, und das ist natürlich auch eine Situation, die quasi vor allem der öffentlichen Hand bewusster ist als vielleicht den privaten Organisationen. Genau, es ist quasi in 2025 sozusagen, ist es ein Muss, es ist keine Option mehr, sich um Barrierefreiheit Gedanken zu machen. Da gibt es den European Accessibility Act quasi und im Deutschen dann dementsprechend das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Auch wieder ein toller Name und ein tolles deutsches Wort. Das fordert sozusagen ein, dass bei all diesen Prozessen dementsprechend wirklich eine Accessibility mitgemacht wird.
Das heißt, das wäre auch zum Beispiel für eine DiGA, wäre das vielleicht auch ein Kriterium, was im Zertifizierungsprozess dann auch erfüllt sein muss?
Genau. Also das
wow,
wird
alle DiGA-Hersteller haben gerade mal aufgepasst.
Ja.
Weil ihr das noch nicht wisst.
Also das ist tatsächlich eine Geschichte, die kommen wird und die dann dementsprechend natürlich auch jetzt einige unter Druck setzt, sich dort mit diesem Thema zu beschäftigen.
Aber du hast es ja so ein bisschen wahrscheinlich sehr bewusst, sehr weich formuliert, sich Gedanken machen. Also Gedanken kann ich mir ja auch sehr viele machen, so den lieben langen Tag. Gibt es wirklich auch harte, messbare Kriterien und Sanktionen in einem gewissen Umfang, wenn das nicht erfüllt wird? Also wie beim Datenschutz zum Beispiel.
Ne? Genau, also es gibt auch da wieder eine Situation, die natürlich 180%, ich bin kein Rechtswissenschaftler, ne? Das heißt, da müsste man sich dann dementsprechend im Detail mit auseinandersetzen. Was es gibt, ist gewisse Penalties, beziehungsweise es wird auf jeden Fall Fälle geben, in denen wir dementsprechend gerade bei Förderungsmaßnahmen zum Beispiel von Bundeshand eine klare Positionierung auch zu dem Thema brauchen. Soweit das privatwirtschaftlich relevant ist, ist da noch kein Zwang dahinter. Aber quasi für alles, was dementsprechend förderungsfähig ist, gibt es eine klare Haltung.
Kommen wir nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurück. Ich habe ja gesagt, wir reden ja zum Beispiel von nicht sehen können, nicht hören können, nicht fassen können. Ist das auch damit schon gemeint? Weil das stelle ich mir ja dann total krass vor. Muss es dann ein Sprachprogramm geben für jemanden, der nicht sehen kann?
Oder? Das ist das Spannende an diesem ganzen Thema Accessibility. Also wir bewegen uns in meinem Graukeil, den ich vorhin sagte, auf verschiedenen Schienen. Und ich glaube auch, um das mal sehr blasphemisch zu sagen, jeder Gedanke, der über Accessibility geht, wird auch jedem normalen Menschen ohne Behinderung helfen, die Applikation dementsprechend besser zu benutzen. Und ich glaube auch, wenn man sich heute Applikationen anguckt, auch aus der öffentlichen Hand, die dementsprechend den einen oder anderen Aspekt beleuchten, wird man sehen, dass nicht alle den vollen Katalog sozusagen befriedigen. Das ist gar keine Führerscheinprüfung, wo ich irgendwie sagen muss, hier sind diese 10 Tickmarks, die du bitte ausfüllen sollst, sondern je nachdem, was ich für ein Angebot habe, muss ich mich dann dementsprechend natürlich auch fokussieren.
Wir haben ja auch immer viel über KI gesprochen. Kannst du mir vielleicht auch Beispiele nennen, wie KI in deinem Bereich oder im Bereich Accessibility auch einen positiven Effekt haben kann? Das ist jetzt für mich erstmal so, das hört sich jetzt total abstrakt an.
Ich glaube, es ist gar nicht so, weil gerade im Gesundheitswesen ist eines der größten Probleme die Auffindbarkeit von Informationen und Daten. Wenn wir bei dem Thema von Therapieformen irgendwie bleiben, für eine Sekunde ist klar, dass nicht jeder alles wissen kann, jeder Arzt oder jeder Patient. Eine KI kann helfen, Informationen schneller und effizienter auf den jeweiligen Betroffenen oder Professionellen loszulassen.
Ist das dann zum Beispiel auch euer Symptomchecker, den ihr entwickelt habt?
Genau. Also das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo man sagen kann, da ist KI auf jeden Fall notwendig. Wir haben aber auch zum Beispiel ein Projekt gerade auf der Schippe, wo es eben um große Datenmengen in PDF-Form gibt, die durchsucht werden können müssen und die zum Beispiel auch zugänglich gemacht werden müssen zu einfacher Sprache. Also dass jemand, der nicht versteht, wie das Fachchinesisch in einem PDF formuliert ist, sondern der es dementsprechend erkennen können muss, auch wenn er vielleicht dem Deutschen nicht so mächtig ist wie wir. Das sind solche Momente, glaube ich, in denen die KI auf jeden Fall helfen kann. Und das Zweite ist natürlich bei dem Thema Früherkennung und Diagnostik. Also irgendwie zu wissen, wie kann man irgendwie Bilder, Pattern, Geräusche, Atemfrequenz, also quasi Symptome des Menschen, wenn man so sagen möchte, auswerten in großen Massen.
Ist das zum Beispiel auch jetzt als Use Case? Ich habe eine dicke Krankenakte mit ganz vielen Arztbriefen in PDF-Form und ich möchte die darauf durchsuchen, ob es vielleicht irgendeine Chemotherapie, ne, Medikation, ich hätte mal so ein Beispiel, dass die quasi ausgeschlossen werden muss, um jetzt eine neue Medikation zu erlauben, weil es da wohl starke Wechselwirkungen gibt. Ist das so ein Use Case, wo man sagt, da wird medizinisches Wissen, ist das ja in dem Sinne dann zugänglich gemacht?
Ja, ich würde auch mal zum Beispiel sagen, die Patientenakte wird ein spannendes Anwendungsbeispiel, ne? Also wenn wir die Information, die vorher für Profis gedacht war, jetzt für den einfachen Bürger praktikabel machen müssen, da brauchen wir einen Übersetzer.
Aber kann denn, also im Moment ist das ja rechtlich noch gar nicht erlaubt, ne? Dass eine KI eine Schlussfolgerung aus meinen ganzen Blutdaten, ne, die ich vielleicht an 5 verschiedenen Ecken aufgesammelt habe, privat und gesetzlich, um die dann zu irgendwas, ne, irgendeiner Anamnese zusammenzuführen. Also ist ja eigentlich nur, die Daten strukturiert lesbar zu machen und dem Arzt es auch einfacher zu machen, dann eine gute Intervention sich zu überlegen.
Genau, und natürlich Vorstufen zu diesem Ergebnis zu erzeugen, weil wir wissen alle, die Gesetzeslage, auch Stichwort Patientenakte, die kann sich mit jeder Legislaturperiode ändern, auch das europäische
Bitte
Recht dazu.
Nicht.
Dementsprechend, wer weiß, ob Dinge irgendwie noch kommen.
Wie stellst du dir denn das digitale Gesundheitssystem in 10 Jahren vor?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist Transparenz. Eine der Momente, die ich immer noch komisch finde und die ich sowohl bei Banken als auch beim Gesundheitswesen in der Parallelität spannend finde, ist, ich gehe zum Doktor und der erzählt mir irgendwelche Dinge, ich erzähle ihm irgendwelche Dinge. Ich kann kein einziges Mal auf seinen Monitor blicken und ich weiß nicht, was da steht. Ich weiß auch nicht, was der da eintippt. Ich weiß auch nicht, und da sind wir beim Bankberater, kann der meinen Kontoentstand einsehen? Ich kann aber auch nicht sehen, sieht der meine Vorerkrankungen, der Arzt? Wie viel sieht der davon? Sieht er meine Untersuchungen? Sieht er meine Ergebnisse? Und ich glaube, eine der größten Schwachstellen in diesem System ist tatsächlich fehlende Transparenz hin zum Patienten. Das sind meine Daten, die dort liegen und ich möchte die kontrolliert abgeben können und möchte die kontrolliert haben können. Da sind wir dann auch wieder bei Barrierefreiheit. Das kann nicht nur den Digital Natives so gehen, dass die sagen, haha, ich habe hier den Login mit 32 Postident-Verifikationsverfahren irgendwie überlebt. Genau, und deswegen habe ich jetzt hier die Daten, sondern das muss auch mein untergitalisierter Nachbar in Brandenburg irgendwie können und das muss dementsprechend auch eine Person mit Behinderung können. Und da ist natürlich die Frage, wie kriegt man das irgendwie im bestmöglichen Fall hin? Also ich glaube, in 10 Jahren wünsche ich mir, dass wir der Herr unserer eigenen Patientendaten sind.
Ja, wir sehen ja auch, was es in anderen Ländern macht, wenn entweder der Staat oder die Wirtschaft Herr der Daten ist. Das haben wir ja in 2 Großmächten rechts und links. Wenn du nochmal so das Thema Barrierefreiheit auch für die Zukunft siehst. Also mir fallen dann auch schon gleich so ganz andere Science-Fiction-Anwendungen ein, die, seien es nun Nanobots oder irgendeine Linse, die einem implantiert wird oder irgendwelche anderen Sachen. Ist es dann nicht irgendwann sogar vielleicht in 20 Jahren dann gar nicht mehr relevant, was barrierefrei ist und was nicht, weil wir dann das Problem gar nicht mehr haben? Ist das vielleicht auch eine ganz, ganz positiver Ausblick auf Technologisierung im Gesundheitswesen?
Also ich bin da Skeptiker deswegen oder vielleicht Pessimist, kannst du sagen, wie du möchtest. Ich glaube einfach, dass wir es nicht schaffen werden, die technologische Durchdringung in jedem in der Bevölkerung, in unserem Land, aber vor allem auch weltweit ankommen zu lassen und dass dementsprechend dieses Thema auf jeden Fall wichtig bleibt. Auch die Personen, die kein Geld haben, die nicht das neueste Smartphone haben, die nicht die Option haben, irgendwie Hearing Aids oder ähnliche Geschichten irgendwie zu haben, damit zu verantworten, dass sie beispielsweise an ihre Daten kommen oder auch einfach nur eine gute Betreuung, eine gute Applikation, eine gute Treatment bekommen.
Also wirklich auch das, was wir ja alle anstreben, sei es nun bei der Technologie oder auch in der medizinischen Fortschrittsforschung, eine Demokratisierung von Gesundheit, ja.
wunderbar.
Du hast gerade gesagt, auf der ganzen Welt. Gibt es schon ein Land, wo du positiv hinschaust und sagst, wow, das ist irgendwie, also ich nenne es jetzt mal nicht barrierefrei, weil das ist so eigentlich so ein bisschen misleading, sondern da hat Technologie also im Gesundheitsbereich auch schon wirklich die breite Masse erreicht. Also da haben wir keine 97% Fail.
Ich glaube, wenn man die Scandics anguckt, sind wir sicherlich gut dabei. Also natürlich kenne ich das nicht als Nutzer in jeweiligen Ländern. Aber wenn man so die Presse verfolgt und irgendwie schaut, was es dort an Optionen gibt, Estland etc., natürlich macht das einen riesen Unterschied, wie gesagt, ob ich irgendwie da einfach und auch zentralisiert an meine Daten komme oder ob die fragmentiert, das ist ja so ein bisschen der deutsche Weg, immer Informationen möglichst breit zu fragmentieren, aus Sicherheitsgründen, aber ich glaube, eigentlich ist es eine Ausrede, vor allem aus technologischen Gründen, um dann, wenn ich überhaupt an Informationen komme, bruchstückhaft an Dinge zu kommen.
Ist denn Datenschutz und Sicherheit eine Ausrede?
Ich glaube, es ist eine schlechte Ausrede, weil es immer damit was zu tun hat. Natürlich kann jedes Sicherheitsverfahren geknackt werden, aber am Ende des Tages geht es schon darum, dass ich irgendwie Kontrolle habe. Und ich bin immer wieder erstaunt, welche Dinge mittlerweile digital in Deutschland schon gehen. Auf einer Sicherheitsebene, wo ich sagen würde, buch, das ist schon irgendwie gewagt, dass ich da nur eine SMS-Verifikation irgendwie brauche oder das, was wir früher als Two-Factor Authentication genutzt haben, ne? Dass man irgendwie sagt, ich kann auf demselben Gerät, da bin ich wieder bei den Banken, mein Kontostand abrufen, nur mit einer SMS, die ich auf demselben Gerät bekomme, auf dem ich gerade irgendwie agiere. Also da frage ich mich, wie sicher ist denn eigentlich dieser Kanal, wenn jemand mein Telefon irgendwie genommen hat? Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, Sicherheit in Deutschland ist ein Problem in vielen Fällen. Das sehen wir auch bei irgendwelchen Hackerangriffen momentan in der Öffentlichkeit.
Auch auf Krankenhäuser,
ja. Genau. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Problem und es liegt natürlich auch daran, dass jeder so sein eigenes Süppchen baut und wir nicht irgendwie eine staatliche große Lösung haben, die dementsprechend diese Infrastruktur sicher und sauber hält. Also das ist natürlich jetzt, hört sich fast so ein bisschen an, als wäre ich irgendwie in alten Zeiten in der DDR angekommen. Das meine ich damit gar nicht, aber ich glaube schon, dass es da einen Treuhänder geben muss sozusagen, der die Infrastruktur baut, nicht die Daten beinhaltet, aber die Infrastruktur quasi prüfen und sichern muss. Vielleicht ist es die EU, die dementsprechend da die Hand drauf haben muss, dass da nicht irgendwie Brandenburg eine andere Lösung macht wie Berlin und Berlin eine andere wie Paris hat, weil das geht auf jeden Fall schief, weil jeder dann mit 2,50 Euro versucht, dasselbe nachzubauen.
Naja, oder mit 2,5 Millionen, das wäre ja noch schlimmer. Also jetzt mal einfach so in die Tüte gesprochen, sind das natürlich auch die Kosten, die gerade zum Beispiel jede Krankenkasse einzeln für eine EPA ausgibt, ne? Also die haben ja auch ihr eigenes Verifizierungsangebot. Gut, das wird von großen Dienstleistern erbracht, aber da kann man wirklich nur sagen, ja, naja gut, es ist ja auch nicht euer Geld. Ja, das finde ich schon krass. Und wenn man sich dann natürlich auch noch unseren Föderalismus anguckt und die einzelnen Initiativen in den Bundesländern, die ja total genial sind, alle miteinander, aber eigentlich muss man das ja gleich mindestens EU-weit denken, wie du das ja auch gerade skizziert hast. Also da haben wir noch ordentlich was zu tun, würde ich sagen.
Ich kann auch verstehen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen oder in politische Diskussionen, dass wir sagen, wir wollen das zentral deutschlandweit haben, weil wir einfach eine Identität haben quasi und dass wir das noch nicht an die EU weitergeben wollen. Genau, aber da müssen wir sicherlich dann gemeinsam einen Weg finden.
Also du bist noch pragmatischer Macher. Vielleicht auch ein bisschen Skeptiker, aber auf jeden Fall hast du die Flinte noch nicht ins Korn geworfen. Das finde ich super. Ich glaube, wir befinden uns auch erst am Anfang einer wirklich sehr stark zunehmenden Technologisierung im Gesundheitsbereich. Das ist so ein bisschen exponentiell und im Moment krebsen wir noch weiter unten rum und versuchen, die Grundlagen zu legen. Was antwortest du denn Skeptikern, wenn es um Digitalisierung und Zugänglichkeit von Gesundheit auch über das Internet zum Beispiel geht? Weil aus meinem Umfeld höre ich wirklich ganz oft noch. Das erste Argument ist immer Datenschutz. Und ach Mann, ich mag ja meinen Arzt so gern.
Also ich finde diese Storyline, die ich vorhin erzählt hatte mit dem, ich gehe zum Arzt und ich sehe den Monitor von dem Arzt nie. Da hat mir noch keiner eine schlüssige Antwort drauf gegeben, warum das der Fall ist.
Ja, man könnte ja mal fragen, was schreiben Sie da eigentlich
genau
über mich?
Also zeigen Sie mal her. Also
findest du das auch so immer so spooky, wenn da manche Sachen in Rot und manche in Grün so stehen? Da frage ich mich immer, was? Der hat mich jetzt einmal angeguckt, schreibt er was in Rot? Wieso schreibt er was in Rot?
Leichte Fettleibigkeit.
Na, genau. Also jetzt aber keine Gerüchte in die Welt setzen.
Nein, also das ist für mich ein Moment, wenn jemand da Skepsis hat, dann erzähle ich diese Storyline und sage, ist es nicht cooler, wenn du Herr deiner Daten bist und du zu dem Arzt hingeben kannst und im besten Fall tatsächlich der der gar nicht irgendwie einen zentralen Server hätte, sondern du einfach einen QR-Code hinhältst und sagst, okay, diese Daten gebe ich dir frei, hier gucken Sie bitte drauf und dann ist irgendwie alles wunderbar. Und der zweite Punkt ist sicherlich nochmal die Zahlen einfach auch irgendwie auf den Tisch zu legen. Ne? Also wir waren
okay,
ja bei
Okay, dann leg nochmal Zahlen auf den Tisch.
Genau, also die Zahlen, die wir vorhin irgendwie schon mal angebracht haben, also wenn wir 25% unserer Zielgruppe aussperren, davon würde ich jetzt mal ausgehen, wenn man mal, sag ich mal, diesen Graukeil, von dem ich vorhin gesprochen habe, wenn wir den mal anwenden und ich sage, egal ob ich jetzt eine Bank, ein Gesundheitswesen, Dienstleister, eine Diga-App oder ein Mobilitätsdienstleister bin, egal in welchem Segment, wenn ich da mir der Meinung bin, dass ich 25% meiner Zielgruppe einfach streichen kann, und zwar diejenigen, die im Zweifelsfall im Gesundheitssegment vielleicht am dringendsten das nötig hätten, dann glaube ich, habe ich irgendwie Mathematik noch nicht ganz kapiert. Und das Zweite ist, wenn ich Accessibility direkt mitdenke im Prozess und dann geht es um einfache Dinge, Schriftgröße anpassen, irgendwie Screenreader vernünftig durchlaufen lassen können. Da geht es um ganz einfache, rudimentäre Dinge, die überhaupt kein großer Aufwand sind, aber die im Zweifelsfall das Leben dieser 25% deutlich besser machen können.
Ich wollte tatsächlich auch nochmal nach den wirtschaftlichen Effekten fragen. Also ich habe vor kurzem auf einem Kongress gehört, wir Startup-Leute aus dem Bereich digitale Gesundheit, Forschung und so weiter müssten eigentlich mit dem Finanzminister sprechen und nicht mit dem Gesundheitsminister, weil es um wirklich viel, viel Geld geht. Ja, also es geht ja auch um Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, bedeutet ja auch arbeitsfähig bleiben. Ab 65 werden wir zunehmend morbid. Wenn man das natürlich noch hinauszögert, ist es für das Bruttosozialprodukt ja auch positiv. Hast du da so eine Hausnummer, was du durch Accessibility auch nochmal irgendwie Zugewinn für die Wirtschaft generieren kannst? Oder ist das schwer zu berechnen?
Das ist sicherlich nicht schwer zu berechnen. Allerdings bin ich auch kein Mathematiker, also weder.
Wer das jetzt weiß, kann das in die, kann das bitte auch in den Post schreiben.
Ja. Ich würde aber nochmal dranhängen wollen, vielleicht auch als kleine Provokation an diesem Moment. Longevity ist für mich ein Thema, wo wir gerade auch wieder über diese Arm-Reich-Schere Zwei-Klassengesellschaft extrem nachdenken wir. Ich bin da absolut dagegen. Ich habe meine Großmutter gesehen, wie sie gestorben ist. Und natürlich geht das irgendwie um ein lebenswertes Leben bis zum Schluss, das ist keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass wir als Gesellschaft noch älter werden müssen. Wir müssen länger gesund bleiben. Das ist sicherlich ein Punkt.
Ja, also da muss ich auch wirklich eine Lanze brechen für diese Longevity-Bewegung, insbesondere was sich da um den Michael Grewe versammelt hat, weil es tatsächlich um eine Healthy Lifespan Initiative geht. Das heißt, das, was wir durch unseren guten Lebensstandard und keine Kriege, keine ausrottenden Krankheiten mehr, wir werden ja älter. Und diese Zeitspanne, die wir dazu gewinnen, nicht in Morbidität und Siechtum zu verbringen, sondern bei möglichst guter Gesundheit, das ist, glaube ich, jetzt erstmal so der erste Schritt. Also dieses der Nanobot, der alle 2 Jahre eine Blutwäsche bei mir macht und alle Zombiezellen rausholt, damit ich dann wieder aussehe wie 20. Das ist wirklich überhaupt nicht das Ziel dieser Bewegung gerade. Und
dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir den Namen oder diese Begrifflichkeit ändern, weil die ist misleading.
Ja, total. Ist genauso wie Biohacking.
Ja.
Also, falls das jetzt jemand hört, ich würde total gerne mal einen Podcast zum Thema Biohacking machen. Sehr schön, Ben. Dann ganz herzlichen Dank für diese super interessante Podcast-Folge mit dir. Und ich nehme nochmal mit die 2 Zahlen, die du genannt hast, dass nämlich 25% der Zielgruppe im Healthcare-Markt werden ausgesperrt, wenn wir Accessibility im weitesten Sinne nicht gleich mitdenken. Und es kann sogar passieren, dass wir zum Beispiel eine Diga, die schon vielleicht lange gebaut, programmiert und schon fast fertig ist und die nicht daran denkt, dass ab 2025 Barrierefreiheit Pflicht ist, nochmal neu gebaut werden kann. Ich hoffe, das geht jetzt keinem so, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema und für alle weiteren Informationen steht Ben sicherlich gern zur Verfügung und wir werden auch noch die Shownotes etwas aufpimpen. Ganz herzlichen Dank, Ben.
Gerne. Einen schönen Nachmittag dir noch.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.